Audios auch an. So. Hey. Moin. Moin alle. Da sind wir wieder. Heute macht mein Tee mich sehr glücklich. Und das Motto der heutigen Vorlesung ist tauschen, tauschen, tauschen. Und es gibt sofort eine Frage.
Ja, ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber könnten wir vielleicht für Lemma 4.4 noch ein Beispiel uns anschauen, weil das irgendwie noch nicht so ganz klar war.
Können wir? Tatsächlich sehen wir Beispiele im Verlauf der heutigen Vorlesung und ich schreibe mir als Hausaufgabe auf, das passt zu etwas, was ich später sowieso in einem Beispiel sagen werde, dass ich das in eine Podcast-Folge integriere. Denn ich habe mehrere Themen, die gut zusammen in eine Podcast-Folge passen, die noch ein bisschen erweitern und vertiefen, was wir hier heute besprechen. Und ich schreibe mir als Hausaufgabe auf, dass das mit dazu kommt. Augenblick. Genau. Plus Beispiel Lemma 4.4 war es, ne? Mhm. Genau. Mache ich. Und meine Idee wäre dann, und ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne, ein Beispiel, ein Unbeispiel.
Ja.
Ja. Super. Danke. Wenn wir schon dabei sind, gibt es jetzt direkt noch mehr am Anfang, bevor wir loslegen? Sehe ich noch nicht. Dann beweisen wir jetzt, also erstmal feiere ich das Austauschlemma jetzt nochmal und dann beweisen wir es und dann gucken wir, was da im Beweis vielleicht noch so an Fragen aufkommt, auch zu Sachen, die wir letztes Mal besprochen haben. Denn das waren ja einige neue Ideen und wir haben uns Zeit genommen, mache ich heute auch. Trotzdem ist es, glaube ich, viel zu verdauen, so auf einmal. Das Austauschlemma. Gegeben ist unser üblicher Kram, K ist ein Körper, V ist ein K-Vektorraum. Jetzt haben wir noch eine natürliche Zahl n und wir haben Vektoren V1 bis Vn aus dem Vektorraum, die paarweise verschieden sein sollen und die eine linear unabhängige Menge bilden sollen über K. Dann haben wir einen Vektor W, der aus dem Erzeugnis dieser Menge kommt. Das heißt, man kann ihn als Linearkombination mit V1 bis Vn darstellen. Und das tun wir dann. Wir schreiben so eine Linearkombination hin. Die Koeffizienten heißen Lambda 1 bis Lambda n. Und uns ist egal, ob wirklich alle Vektoren gebraucht werden. Wir nehmen uns jetzt einen Koeffizienten her zu einem Vektor, der wirklich gebraucht wird, in dem Sinne, dass der Koeffizient nicht 0 ist. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen Index j so, dass der Koeffizient Lambda j nicht das Nullelement des Körpers ist. Das sind unsere Voraussetzungen. Also eine linearunabhängige Menge, eine Linearkombination und dann ein Koeffizient, der von 0 verschieden ist. Und dann behauptet das Austauschlemma, dass ich den Vektor, der zu dem Koeffizienten gehört, austauschen kann durch den Vektor, den ich vorher als Linearkombination geschrieben habe. Und beim Tauschen ändert sich nichts in dem Sinne, dass die Menge hinterher immer noch linear unabhängig ist und dass sie auch immer noch das gleiche Erzeugnis hat. Das ist das Austauschlemma. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das wirklich was Beweisenswertes ist, denn wenn man einfach irgendeinen Vektor aus einer Menge hernimmt und austauscht, dann kann es sein, dass sich Eigenschaften der Menge verändern, also dass sie zum Beispiel von linearer Unabhängigkeit zur Abhängigkeit geht oder umgekehrt. Und es könnte auch sein, dass wir was anderes erzeugen. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, dass das funktioniert, was da steht. Wir müssen da wirklich arbeiten und wir werden auch sehen, das ist ein Beweis, der mehr als 3 Zeilen braucht. Aber inzwischen sind wir daran ja so ein bisschen gewöhnt. Ich gucke zwischendurch, wie es Ihnen geht und natürlich klären wir alle Fragen, die zum Beweis so aufkommen unterwegs. Wir haben 2 Eigenschaften, die da stehen. Eigenschaft A, die neue Menge nach dem Tauschen ist linear unabhängig. Das heißt, dann können wir nochmal wiederholen, was lineare Unabhängigkeit ist und wie man die zeigt. Und die zweite Eigenschaft ist, dass der alte Vektor, den wir rausgenommen haben und ausgetauscht haben, im Erzeugnis der neuen Menge liegt. Das heißt, die alte Menge und die neue Menge erzeugen wirklich denselben Teil. Und das zeigen wir jetzt. Oder? Einwände, Beschwerden? Will noch jemand weglaufen? Ist die Notation, bevor wir anfangen? Der Vektor B ist ja schon gegeben, den muss ich nicht nochmal einführen. Der Index J ist auch gegeben, den muss ich auch nicht nochmal einführen. Aber was ich jetzt gerne bezeichnen möchte, ist die Menge, die rauskommt, wenn wir VJ rauswerfen und stattdessen G reinnehmen. Diese Menge möchte ich L nennen. Das heißt, wir nehmen M, wir werfen VJ raus und wir nehmen stattdessen B rein. Und jetzt schreibe ich die Vektoren nochmal hin, sodass sie sehen, wer die sind. Der neue Vektor, der dazu gekommen ist, ist B. Dann kommen die alten Vektoren, die immer noch da sind. V1 ist Vj minus 1. Ich habe keine Ahnung, wo das J ist. Vj haben wir rausgeworfen, deswegen steht er nicht mehr. Jetzt kommt Vj plus 1. Und dann kommen die ganzen anderen Leute bis Vm. Das ist unsere neue Menge L. Und jetzt haben wir zwei Aussagen. Ich fange an mit A. Da steht, irgendwas ist linear unabhängig. Jetzt müssen wir uns nochmal daran erinnern, was es heißt. Und wir haben die Zeit. Und dann sind Sie jetzt dran. Sie kennen das Spiel. Erinnern Sie mich an die Definition? Bitte. Was müssen wir jetzt zeigen? Danke, das war wundervoll ausgedrückt. Ja, man kann den Nullvektor in der Menge L nur als Linearkonvention darstellen, wenn alle Koeffizienten 0 sind. Genauso. Wenn wir genau so anfangen, ist auch klar, was denn weiß zu tun hat. Ja. Das heißt, L ist linear unabhängig über K. Sei dazu. Ja, nehmen wir uns eine Linearkonvention her. Und die schreibe ich jetzt so hin, mit Koeffizienten, bei denen man irgendwie sieht, wo die hingehören. Ich schreibe erstmal. Sagen dazu μ1 bis μj-1, μj-1 und so weiter. Linearkonvention in L mit diesen Koeffizienten und ich schreibe jetzt alles so hin, dass es in der Reihenfolge passt. Also die Koeffizienten hier unten zu den Bezeichnungen der Vektoren da oben. Und dann gucke ich mal, ob das irgendwie hilft beim Sortieren. Beim Aufschreiben habe ich mir gedacht, dass ich es hilfreich finde. Für den Nullvektor. Die Vektoren, die da stehen, kommen aus L und das ist alles wohl sortiert, in folgendem Sinne, jedenfalls in meinem Kopf. Vorne steht das, was zum neuen Vektor gehört, den wir reingetauscht haben. Dann kommen die Leute von V1 bis Vj-1, also alles vor dem Index J. Dann kommt für J nichts, weil der Vektor Vj rausgeflogen ist. Dann kommen die anderen Leute danach. Und die Koeffizienten passen dazu. Ergibt es Sinn? Und es soll Nullvektor rauskommen, weil wir ja auch linear Unabhängigkeit prüfen. Das heißt, wir gucken jetzt, ob es Möglichkeiten gibt, dass da irgendwelche Koeffizienten von Null verschieden sind. Und wir hoffen, dass rauskommt, dass die alle Null sein müssen. Denn wir wollen ja gar nicht linear Unabhängigkeit sagen. Erste Frage. Sie kriegen die erste Frage.
Können Sie vielleicht nur mal erklären, warum der Vj rausgeschmissen?
Weil im Lemma steht, dass wir das machen. Im Lemma steht ja, wir gucken uns jetzt so eine neue Menge an, M ohne Vj, aber dafür mit B. Das heißt, wir tauschen Vj durch B aus, deswegen Austauschlemma. Und die neue Menge habe ich da oben hingeschrieben, das ist L. Da habe ich dasselbe gemacht. Ich habe Vj rausgeworfen und B reingenommen. Die Frage, warum wir das tun und was wir eigentlich gegen das kleine Vj haben, die stellt sich nicht. Wir werden später Anwendungen sehen, wo wir so ein Austauschargument gerne haben möchten und dann können wir es benutzen. Das kann alle möglichen Gründe haben. Vielleicht sind die Koeffizienten bei Vj irgendwie doof und man kann damit nicht gut rechnen. Deswegen wollen wir gerne austauschen, für irgendwas, das einfacher ist oder warum auch immer. Ne? Aber jetzt ist nur der Punkt, wir machen es. Im Lemma steht eine Anweisung, wie die neue Menge entsteht. Vj geht raus, W kommt rein und damit arbeiten wir. Vielen Dank. könnte es sein, dass W einer der Vektoren ist, die jetzt hier noch hinten vorkommen. Also dass da jetzt ein Vektor doppelt vorkommt in dieser Linearkombination. Die hier hinten, die sind paarweise verschieden, das wissen wir. Aber was ist eigentlich mit W? Könnte das da jetzt noch irgendwo vorkommen? Dann wäre es blöd, dann wäre es ja eine Linearkombination, wo sich Vektoren doppeln. Und sowas wollen wir jetzt gar nicht haben. Schmetterling. Wenn zum Beispiel W gleich V1 wäre, könnte ja sein, dann wäre doch W gleich 1 des Körpers mal V1 eine Linearkombination in M, mit der man W darstellen könnte, richtig? Der Index 1 ist nicht J, denn das V1 steht da ja noch. Also ist das jetzt eine Linearkombination für W, wo bei Vj der Koeffizient 0 steht. Da steht ja überall 0, außer beim ersten. Amen. Lambda J ist nicht. Und M ist linear unabhängig. Und jetzt kommt Lemma 4,4. Das wenden wir jetzt an. Mit Lemma 4,4 kann man in einer linear unabhängigen Menge jeden Vektor nur einmal darstellen. Nicht auf verschiedene Arten. Das heißt, diese Darstellung von B in M, die kann nicht existieren. Das wäre ja eine, wo Lambda J 0 wäre. Ist es aber nicht. Das heißt, die Eindeutigkeit der Darstellung und damit die lineare Unabhängigkeit der Menge M, die kommt hier zum Tragen. Werde ich jetzt hinschreiben? Dieses Beispiel hat hoffentlich verdeutlicht, wie das ansonsten hätte schief gehen können. Aber Lemma 4,4 sagt, das passiert nicht. Also kommt B bei dem Rest der Linearkombination auch nicht vor. Mit Lemma 4,4 gibt es nur eine Darstellung von B. Die in der Voraussetzung, die da steht, daher ist W von den Vektoren V1 bis Vj-1, Vj+1 bis Vn verschieden. In anderen Worten, kommen jetzt in dieser Linearkombination, die da oben steht, nur paarweise verschiedene Vektoren vor. Das ist wichtig, denn das gehört ja auch noch mit dazu, wenn man eine Linearkombination prüft, daraufhin, ob da Koeffizienten trivial oder nicht trivial sind. Die Aussagekraft haben wir nur, wenn die Vektoren auf der paarweise stehen. Haben wir letztes Mal mehrfach drüber gesprochen. Okay. Das wird sich jetzt ändern. Ich nehme nämlich jetzt das W in dieser Darstellung und schreibe an die Stelle, wo jetzt W steht, die ursprüngliche Linearkombination, so wie das W aussah, in der Voraussetzung. Dann plötzlich stehen da ganz viele Vektoren mehrmals und wir fassen das dann zusammen und gucken, was passiert. Jetzt setzen wir W ein. Dann steht da 0 Vektor gleich. Mü mal, jetzt muss ich irgendwie hinschreiben, was B ist. Summe Lambda I Vi, okay. Möchte ich das weiterhin I nennen? Das ist jetzt die Frage. Ja, das schadet nicht. I gleich 1 plus N. Lambda I Vi. Haus, jetzt kommt noch das ganze andere Gedöns da oben. Muss ich das irgendwie geschickt zusammenpassen. wenn Sie etwas lesen sollen. Okay, im Vorder ziehe ich den Index J raus. Dann habe ich nur Lambda J mal V J. Und die anderen Leute, die jetzt noch vorkommen, die kombiniere ich dann jeweils mit den Vorkommen hier oder hier. Das heißt, die nächste Summe, die läuft jetzt auch wieder von 1 bis J minus 1. Aber diesmal fasse ich das, was hier vorne passiert und das, was in dieser zweiten Summe passiert, zusammen. Von vorne kommt der Koeffizient μ mal Lambda I. Von hinten kommt der Koeffizient μi. So. Und das sind alle Koeffizienten zusammengerechnet, die jeweils zum Vektor V gehören. Halt einmal von vorne gedöhnt und dann das aus der Summe zusammengefasst. Und jetzt fehlt noch der Teil ab dem Index J plus 1. Da mache ich genau dasselbe. Das heißt, ich gucke auch wieder von vorne, was kommt da. Was kommt aus der Summe nach hinten und dann schreibe ich es auch dahin. Das sieht genauso aus. Μ mal Lambda I plus μi mal V. Und jetzt möchte ich kurz darauf starten. Welche Vektoren kommen in dieser Linearkombination vor? Wir gucken mal durch. Hier geht es los mit I gleich 1, also steht hier irgendwas mit V1. Und V1 steht jetzt auch nicht sonst noch mal irgendwo. Dann kommt V2 und so weiter bis Vj minus 1 und das ganze Zeug spielt sich hier ab und nirgends sonst. Dann kommt Vj und der Index dazu, Quatsch, der. Wie heißt das Wort? Der Koeffizient dazu. Steht hier vorne. Und dann kommen die ganzen Leute danach, also ab J plus 1 und die stehen alle da hinten. Jeder Vektor aus der ursprünglichen Menge m kommt also jetzt in dieser Linearkombination an genau einer Stelle vor. Die Anfangsleute hier, j hier und das Gelöse nach j hier. Andere Vektoren laufen dann nicht rum. Das ist eine Linearkombination in m. Paarweise verschieden sind und wir wissen noch was über die Menge m. Und ganz am Anfang, aus den Voraussetzungen des Lemmas, da steht, dass die Menge m linear unabhängig ist. Das heißt, jetzt kommen wir zur Definition von linearer Unabhängigkeit. Denn wenn einer linear unabhängigen Menge eine Linearkombination beschreiben mit paarweise verschiedenen Vektoren, die hier 0 Vektor ergibt, so wie hier, dann müssen alle Koeffizienten, die hier stehen, 0 sein. Ah, wir fangen an, die Infos zu sammeln. Da m linear unabhängig ist, folgt. Ich fange mal an. Ganz vorne ist es einfach, μ mal Lambda J ist 0. Schön. Die ganzen anderen Leute sind auch 0. μ mal Lambda 1 plus μ 1 ist auch 0. Lambda 3 mache ich das für alle Indizes, aber ich schreibe nicht alle hin, ich schreibe den letzten noch hin. Soweit so gut. Wow, dann weiß es riesig. Ich muss mal wieder mit A fertig werden. Ich bin optimistisch. Erste Gleichung. Da stehen zwei Körperelemente und deren Produkt ist 0. Was wissen wir, wenn das Produkt von zwei Körperelementen 0 ist? Was wissen wir über Körper, was uns zählt? Oh, mehrere Hände. Toll. Sie dürfen an.
Das ist ein Element davon.
Richtig. In Körpern kann das Produkt von zwei Elementen nur dann 0 werden, wenn mindestens eins der Elemente 0 ist. Ja, wie sieht das denn aus? Hier sind so zwei Leute, das Produkt ist 0. Welcher davon kann 0 sein und welcher nicht? Der Index J ist ja besonders. Ja?
Mü kann 0 sein.
Und Lambda J?
Kann nicht 0 sein.
Nö, genau, danke schön. Nach Voraussetzung muss Lambda J von 0 verschieben, das benutze ich nicht mehr. Jetzt muss μ 0 sein und dann, gucken Sie mal, dann wird hier ganz viel 0. Oder? Das ist doch nicht fertig. Da ist ein Körper und Lambda J ist nicht 0. Also muss, wie ist das andere? μ. Also muss μ 0 sein. denn sonst kann die Summe ja nicht Null werden. Das passiert jetzt überall. Hier auch wieder, das wird Null. Dann muss jetzt Mu n Null sein. Das heißt, alle Mu's werden jetzt automatisch Null. Einsetzen liefert. Das auch. Ursprüngliche Linearkombination aus, mit der wir angefangen haben, hier. Das ist die Linearkombination, bei der wir gern sehen wollten, dass alle Koeffizienten 0 sind. Und jetzt gucke ich nochmal drauf. Erster μ ist 0. Die Leute hier, μ1 plus irgendwas, sind auch alle 0. Und die μs da hinten sind auch alle 0. Fertig, wir haben die lineare Unabhängigkeit gezeigt. Das war A. Ich will es irgendwo hinschreiben, aber ich weiß nicht, guck. Ich nehme die Ecke dahin. So, einverstanden. Jetzt ist der Beweis von A fertig. Und dann gehe ich einfach auf die andere Seite nochmal mit B.
Und das ist die andere Tafel. So.
Wollen Sie vorher zu A noch Fragen stellen? Also zu diesem Rechnen und dem Umformen und dem Zusammenfassen. Hat es geholfen, dass ich das so sortiert habe mit den Indizes? Sehr schön. Dann weiß ich das für die Zukunft. Das ist was, was manche Leute hilfreich finden. Jetzt kommt B. Ich glaube, also in meiner Erinnerung ist B super kurz. Moment. Was ist denn da zu tun? Wir müssen zeigen, dass Vj im Erzeugnis von der neuen Menge liegt, die heißt jetzt L. Also schreibe ich das mal hin, zu zeigen, Vj liegt im Erzeugnis von L. Naja, wie kann ich zeigen, dass etwas im Erzeugnis einer Menge liegt? Da brauchen wir jetzt irgendwie Bilder im Kopf, wie Erzeugnisse aussehen. Ja? Genau, da hatten wir so ein Lemma, 3 Punkt irgendwas, das hat gesagt, dass das Erzeugnis einer Menge genau aus allen Linearkombinationen besteht. Haben Sie die Nummer?
13.
Super. Ja, glaube ich. Feiere ich jetzt kurz. Dieses Lemma sagt uns, dass um zu zeigen, dass Vj im Erzeugnis von L liegt, und das steht hier auch, dass es da ausreichend ist zu zeigen, dass man Vj als Linearkombination schreiben kann mit den Vektoren, die wir in der Menge L haben. Also muss es uns jetzt irgendwie gelingen, Vj zu schreiben, mit Hilfe der Leute aus M, die nicht rausgeflogen sind, und mit dem neuen Vektor B. Na gut, das ist doch jetzt einfach nur so ein bisschen Bastelarbeit, oder? Ich schreibe meinen Vorschlag hin. Wir wissen doch, nach der Voraussetzung, wie B aussieht, nach Vj. Vielleicht nicht direkt, vielleicht muss ich erstmal Lambda der Zeit Vj nehmen, aber das kann ich doch auf jeden Fall machen. Lambda mal Vj. Was ist das jetzt? Na, das ist jetzt das ganze andere Zeug mit negativen Vorzeichen. Okay, das nervt mich, also schreibe ich minus Lambda j mal Vj. Und das ist dann. Das ist so. Vielleicht möchte ich es erst auf die andere Seite bringen. Also ich möchte gerne das minus b haben und dann auf der anderen Seite minus lambda j mal vj. Also sieht das dann so aus. Summe, so wie drüben, i gleich 1 bis j minus 1, lambda j mal vj. Dann kommen die anderen, die nach j. Ups, j plus 1. Und dann kommt noch minus b. Jetzt muss ich einmal kurz draufstellen, ob das stimmt. Also was habe ich gemacht? Erst habe ich minus b gerechnet, dann steht hier der Nullvektor und hier hinten steht minus b. Und dann habe ich lambda j mal vj rausgenommen und wollte es auf die andere Seite bringen. Also rechne ich minus das, dann verschwindet es auf der rechten Seite und steht mit negativen Vorzeichen drüben. Und das ist hier passiert. Minus Lambda hat man VJ. Hier fehlt deswegen dieser Term und das Minus V haben wir. Jetzt gucken einfach Leute so ein bisschen quadratisch. Ich weiß nicht warum. Hätte ich einen Zwischenschritt hinschreiben sollen? Oh. Das bringt jetzt alles durcheinander. Aber ich kann mir einen Satz hinschreiben, was ich gemacht habe. Zuerst minus W auf beiden Seiten. Dann minus Lambda mal. Ups. Auf beiden Seiten. Und das ist übrigens auch was, wenn Sie im Beweis bei so einem Schritt denken, ah, okay, ich habe es zwar ungefähr verstanden, wie es mit dem Hinsortieren funktioniert, aber ich würde gerne mal ein Beispiel sehen, wie das wirklich aussieht, wenn man jetzt so einen konkreten Vektor nimmt. Gebt diesen als Hausaufgaben. Ich mache ja eine Podcast-Folge und das passt alles dazu. Einfach schon sagen, dann mache ich das. Denn das hier ist ein typischer Trick, den brauchen wir ganz oft. Und wenn ich da jetzt am Anfang direkt ein konkretes Beispiel helfen wolle, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für mich, das zu machen. Ist es mit der Erklärung besser? Prima, das freut mich. Und eigentlich wollte ich auch was anderes machen. Eigentlich wollte ich doch. Ja. Jetzt steht hier noch dieser Vorfaktor, minus Lambda J, der stört mich so ein bisschen, den möchte ich gerne loswerden, indem ich daraus eine 1 mache im Körper und das geht, falls es ein multiplikatives Inverses gibt. Frage an Sie. Hat Lambda J und dann auch minus Lambda J ein multiplikatives Inverses im Körper? Kriege ich das also sozusagen weg durch eine entsprechende Umformung. Ist ja nicht immer so, ne? Haben ja nicht alle Körperelemente ein multiplikatives Inverses. Wie ist das bei Lambda J? Nachdenkliche Gesichter. Dann frage ich nochmal anders. Welches Körperelement hat kein multiplikatives Inverses? Das wäre jetzt doch sehr wichtig, das zu wissen. Denn Null. Null ist das einzige Körperelement ohne multiplikatives Inverses. Bitte merken, in Körpern haben wir ohne Null eine arische Gruppe mit der Multiplikation. Das heißt, alles außer Null hat ein multiplikatives Inverses und Null hat auch wirklich keins. Aber Lambda J ist ja nicht Null, es steht ja in der Voraussetzung. Also können wir jetzt das multiplikative Inverse im Körper Paria nehmen. Dann steht da VJ gleich minus Lambda J minus 1 mal minus, ja, mal das ganze Zeug, jetzt brauche ich halt eine riesige Klammer, minus Lambda J VJ plus Summe über die Lambda J VJ und dann nochmal ab dem Index J plus 1. Und jetzt schauen wir uns diese Linearkombination an. So, was ich jetzt nicht mache, ist, dass ich auch noch dieses Ding hier überall so reinziehe, damit man das sieht. Das sind alles Körperelemente. Das heißt, für die Koeffizienten in einer irgendwie schönen, aufgeräumten Linearkombination müssen Sie jetzt einfach nur alles, was hier rumläuft, immer noch mit diesen Körperelementen multiplizieren. Und hier vorne, minus Lambda J und minus Lambda J hoch minus 1, werden zur 1 des Körpers, deswegen steht hier links VJ. Aber ich muss ja alles, also auch die ganze rechte Seite, doch, das stimmt alles, ich habe alles damit multipliziert, das heißt, ich habe die Gleichung da oben genommen und umgeformt. Und hier steht jetzt eine Linearkombination, bei der wir einfach mal gucken, welche Vektoren wir benutzen. Auf der linken Seite ist VJ, das ist der Vektor, den wir darstellen. Und jetzt schauen wir auf die rechte Seite. Ah, das ist die Linie, vergessen. Jetzt gucken wir uns die Vektoren an. Ja.
Wo kommt jetzt das Minus Lambda J mal als VJ von der Klammer hier
am Anfang? Das von da oben. Also.
Aber das ist ja links.
Ach so, das habe ich ja schon. Das ist außerhalb der Klammer, ja. Das ist, Moment, ich muss kurz überlegen, wie ich das machen muss. Danke, danke, danke. Moment. Ich wollte diskutieren kurz. Ach, da fehlt einfach ein Gleichheitszeichen. Moment. Dann macht es jetzt ordentlich. So. Minus 2 minus 1 mal minus die linke Seite. Ich war mit der linken Seite noch nicht fertig. So. Und das ist nämlich gleich die rechte Seite, aber multipliziert mit diesem Vorfaktor. Das heißt, da fehlt ein Gleichheitszeichen. Und jetzt kommt die große Klammer, das ist die rechte Seite, und davor kommt der Vorfaktor minus Lambda Lot und minus 1 mal. Jetzt passt es. Ich gehe nochmal einen Meter weg. Vj ist die linke Seite mal minus Lambda Lot und minus 1. Blablabla, habe ich hingeschrieben, das ist das gleiche wie die rechte Seite multipliziert mit dem Vorfaktor. Und die rechte Seite steht jetzt richtig da mit großen Klammern und die Klammern sind an der richtigen Stelle. Und beide Einsätze der Klammerrechnung sind da. Okay. Vielen Dank. Gut aufgepasst. Dann versuche ich jetzt nochmal, ich glaube, es ist der dritte Anlauf, zu schauen, was für Vektoren wir in der Gelehrtenversion verwenden. Links steht Vj, das ist der Vektor, den ich darstelle. Jetzt gucke ich, welche Vektoren ich benutze. Hier vorne benutze ich V1 bis Vj minus 1. Dann benutze ich Vj plus 1 bis hin zu Vn. Und dann benutze ich auch noch W. Das heißt, ich benutze nur Vektoren, die in L vorkommen. Das heißt, wir sind fertig. Und zu diesem Getausche wird es viele Beispiele geben. Heute und in den Übungen und in den Podcast-Folge. Jetzt interessiert mich, ob Sie zu den Umformungen in W noch Fragen haben. Jetzt, wo wir es repariert haben, ist trotzdem noch irgendwas unklar? Die erste Umformung war, dass wir quasi Vj rausgelöst haben aus der Linearrelation, damit es alleine steht. Dann haben wir umgeformt, weil es noch einen Vorfaktor hatte, sodass dann wirklich am Ende da stand Vj gleich irgendwas. Und bei dieser Linearrelation konnten wir dann sehen, dass die verwendeten Vektoren alle aus L kommen. Und da sehe ich jetzt gerade keine Frage. Dann wird es Zeit für ein Beispiel. Ich glaube, dass ich das nächste Beispiel nicht hier drauf habe, sondern nur in meinen Notizen. Moment. Ja. Also, Tafelbeispiel. Bin ich noch richtig im... Ja, bin ich. Da gebe ich Ihnen jetzt eine Menge von Vektoren aus R hoch 4. Wir werden glauben, dass die Linie unabhängig ist. Und wenn Sie das nicht glauben oder doof finden, dass wir das glauben und dass ich das nicht zeige, dann ist das wieder eine Hausaufgabe für den Podcast. Das ist kein Problem. Hier ist die Menge. Eins, zwei, drei Vektoren. 1002, dann 1101 und 1210. Das ist eine Teilmenge von R hoch 4 als Vektorraum über R. Also das übliche. Addition funktioniert komplettenweise, Skalarmultiplikation auch. Haben wir jetzt schon mehrmals so oder so ähnlich gesehen. Und ich behaupte, diese Menge ist linear unabhängig. Das heißt, wir können da dieses Getausche mal machen. Dafür brauche ich einen Vektor, den ich damit darstellen kann. Ich nenne ihn mal B, so wie vorher. Was möchte ich denn machen? Ich möchte 3 mal den ersten benutzen, 0 mal den zweiten und minus 2 mal den dritten Vektor. Und die Vektoren kriegen jetzt einen Namen. Das merkt mich nämlich sonst gleich in 2 Minuten. Ich nenne mal den ersten, darf ich das so drüber schreiben, wie die heißen sollen? Also der erste soll V1 heißen, halt genauso wie im Lemma, das jetzt nicht mehr da ist, das ist natürlich auch super ungünstig. Moment. So heißen die Leute. Und W soll jetzt sein 3 mal V1 plus 0 mal V2 plus, was habe ich gesagt, minus 2 glaube ich, minus 2 mal V3. Dann können wir nochmal üben, die Linearfunktion auszurechnen. Also 3 mal V1, das heißt, ich habe in der ersten Komponente eine 3. 0 mal das, mir egal, minus 2 mal 1, also 3 minus 2, also 1. Zweite Komponente, da steht 0, ist mir egal. Der ist mir auch egal, weil da 0 davor steht und diese minus 2 ergibt minus 2 mal 2, also minus 4. Dritte Komponente, 3 mal 0 ist 0, der ist mir egal, 3 mal 1 ist 3. 3 mal, nee, minus 2, Quatsch, minus 2 mal 1 ist minus 2. So, und jetzt 3 mal die letzte, das ist 6. Der ist mir egal. Und minus 2 mal die letzte ist 0, ist mir auch egal. Also kommt insgesamt, was habe ich gesagt, 3 mal 2, also 6 raus. Ich denke, dass das jetzt mein Vektor W ist. Das ist offensichtlich eine Linearkombination in M. Und jetzt gucken wir, was das Austauschlemma uns sagt. Falls wir einen der Vektoren V1, V2, V3 rauswerfen wollen und stattdessen gerne W haben wollen, weil wir W so schön finden, dann gucken wir jetzt auf die Koeffizienten und die sagen uns, wann das Tauschen problemlos geht, sprich so, dass die neue Menge linear unabhängig ist und das gleiche erzeugt, und wann das Tauschen etwas verändern würde, weil sich die Eigenschaften ändern können. Gucken wir uns an, aber vorher, ist es eine Frage gewesen, ein Kommentar?
Ja, aber also habe ich was verpasst, muss man nicht die Einzel ausrechnen?
Nochmal durch was?
Also 3 mal V1 und...
Ja, ich habe direkt alles zusammengerechnet.
Ach so, toll.
Genau, also man kann das natürlich einzeln machen mit Zwischenschritt, also erstmal 3 mal V1 hinschreiben und dann minus 2 mal den hinschreiben, das kann man machen, das ist auch, also wie Sie gesehen haben, verrechnen sich auch manchmal, die Zwischenschritte sind manchmal eine gute Idee, aber ich habe jetzt einfach alles im Kopf gemacht. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne? In der Podcast-Folge kann ich halt diese ganzen Rechnungen dann auch mal so aufdröseln und wirklich jeden kleinen Zwischenschritt erklären. Das mache ich hier nur manchmal, das mache ich nicht immer. So, Sie sind dran. Wenn wir V1 rauswerfen und W mit reinnehmen in die Menge, wenn also unsere neue Menge, habe ich hier Namen? Nö, ich denke mir welche aus. L1 ist jetzt M ohne V1, dafür mit W. Also, ich darf V1 raus, ich nehme W mit rein. Welche Eigenschaften hat die neue Menge L1? Was sagt das Austauschlemma? Was geht gut, was geht schief?
Das muss jetzt auch linear unabhängig sein.
Und erzeugt den gleichen Teil. Mal gucken müssten, weil der nicht durch das Lemma abgedeckt ist und es vielleicht problematisch ist. Ganz viele Gänsefüßchen. So, und was ist mit dem zweiten Vektor? Wie ist da die Situation? Da steht ja eine 0 davor, das heißt, die Voraussetzungen aus dem Austauschlemma sind nicht erfüllt. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Haben wir vielleicht irgendeine Information oder haben wir eine Intuition, was da vielleicht passieren könnte? Was denken Sie, würde passieren, wenn man jetzt den Vektor V2 austauscht? Wie viel Zeit wir haben? Ja, wir haben Zeit, wir können kurz unsere Intuition ergründen und schauen, was wir denken. Was denken Sie?
Ich hätte jetzt gesagt, dann liegt es vielleicht nicht mehr mein Zeugnis, weil V2 ist ja der Koeffizient der 0, dadurch wird er ja so ein bisschen ausradiert und jetzt setzen wir dafür ja das B ein und dadurch kommt ja nochmal was extra dazu. Das kann sein, dass wir nicht mehr in der Linie abnimmt.
Ich folge bei dem Gedanken. Um B darzustellen, braucht man V2 ja nicht. Das heißt, wenn wir jetzt die neue Menge angucken, dann haben wir da auf der einen Seite noch V1 und V3, die sind immer noch da, und B ist da, V2 nicht, und für B wurde V2 nicht gebraucht. Das heißt, alles, was ich vorher basteln konnte, wo V2 beteiligt war, kann ich dann plötzlich nicht mehr basteln. So sieht es irgendwie aus. Das heißt, es sieht so aus, als würde das Erzeugnis sich verändern. Meine Intuition sagt, es wird irgendwie kleiner, das sind die Wege. Was ist mit der linearen Unabhängigkeit? Was sagt Ihre Intuition da?
Na, ich würde sagen, dadurch, dass man ja oben nur mal könnte man da ja irgendeinen Vektor einsetzen und dadurch wäre das dann nicht mehr garantiert, dass es linear unabhängig ist.
Es ist sogar noch schlimmer. Ihre Intuition geht in die richtige Richtung, aber es ist noch schlimmer. Die Menge wird garantiert linear abhängig. Denn ich kann ja W mit V1 und V3 darstellen. Das heißt, indem ich jetzt einmal W hinschreibe und einmal die Kombination von vorher, kriege ich plötzlich eine nicht-triviale Darstellung für den Nullvektor. Es wird also wirklich linear abhängig. So schlimm ist es. Und das macht ja nicht sehr gut zu wissen, deswegen reden wir drüber. Also Möglichkeit 1, der Koeffizient ist nicht Null, man kann das Lemma anwenden, man kann tauschen, alles ist schön. Möglichkeit 2, der Koeffizient bei dem, was wir tauschen wollen, ist Null. Dann ist große Vorsicht geboten. Dann müssen Sie sich halt was anderes überlegen. Es geht nicht einfach mit Tauschen, die Eigenschaften der Menge verändern sich. Und je nachdem, was Sie jetzt sagen, kann ich gerne in einer Podcast-Folge, also in der gleichen, wenn ich die ganze Zeit rede, wo ich aber so einen Umschlag mache, da kann ich gerne für Sie einmal auswählen, was mit dieser neuen Menge passiert. Also in dem zweiten Fall, wenn man V2 rauswirft. Möchten das Leute sehen? Da sehe ich jetzt so nicken, also schreibe ich mir das hier als Hausaufgabe auf. Denn an dem Beispiel kann man echt viel sehen. Das ist nur so klein, aber man kann da schon ziemlich viel dran sehen. Podcast-Folge. Wer möchte in der gleichen Podcast-Folge sehen, wie ich nochmal zeige, warum die ursprüngliche Menge überhaupt linear unabhängig ist? Wer möchte das nochmal sehen? Okay, schreibe ich mir auch auf. Dann werde ich einfach dieses Beispiel dann nochmal ausbreiten. Und das kann ich gut kombinieren mit dem, was jetzt kommt. Es sei denn, Sie haben noch mehr Fragen. Also das war es erstmal. Ich wollte einmal zeigen, wie man tauschen kann. Ich habe gesehen, dass da viele schon eine gute Intuition haben. Was passiert? Das freut mich. Haben Sie noch Fragen? Jetzt gerade zum Tauschen. Die Sie jetzt schon stellen möchten. Ansonsten Notiz machen, Jean-Luc sagen. Dann gucke ich da später rein und dann freue ich mich. Ich werde eine lange, ausführliche Podcast-Folge machen. Ich werde die ein bisschen strukturieren, damit Sie ungefähr wissen, was wo passiert. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie alles hören wollen. Oh, was ich auch total gerne mache. Nein, nicht jetzt schon planen. Ich mache gerne so mehrteilige Podcast-Folgen, also quasi mit so Cliffhangern, wo irgendwas Interessantes passiert, aber dann sollen Sie erstmal selber nachdenken, bevor Sie die nächste Folge hören. Oh, das würde sich hier eigentlich auch anbieten. Okay, ich habe nachher eine lange Zugfahrt, ich weiß jetzt, was ich da mache. Es geht weiter mit der nächsten Definition. Wir haben schon über Erzeugnissysteme gesprochen und wir haben das Thema Erzeugnis ziemlich ausführlich jetzt behandelt und immer wieder gebraucht. Jetzt möchte ich spezielle Erzeugnissysteme angucken, nämlich welche, die minimal sind, in dem Sinne, dass man nichts mehr weglassen kann. Und erstmal klären wir nur, was die Wörter bedeuten und Beispiele kommen gleich. Also, fang an mit dem üblichen, K ist ein Körper, V ist ein Vektorraum. Jetzt ist M eine Teilmenge von V, also irgendeine Teilmenge von Vektoren. Und ich setze voraus, dass M ein Erzeugnissystem für den Vektorraum ist über dem Körper K. Das heißt in anderen Worten, dass ich jetzt gerne, also dass ich verlange von der Menge M, dass ich jeden Vektor aus V als Linearkombination in M schreiben kann. Das ist es, was es bedeutet, ein Erzeugnissystem zu sein. So, jetzt habe ich das. Und jetzt möchte ich definieren, was es heißt, dass M ein minimales Erzeugnissystem ist. Und das heißt einfach nur, dass ich in der Menge nichts mehr weglassen kann. Also bitte nicht anfangen, Vektoren zu zählen, nach dem Motto minimal heißt 5 Leute oder so. Das ist es nicht. Es geht darum, dass man nichts mehr weglassen kann. Und erstmal ist nicht klar, ob das mit der Anzahl der Vektoren irgendwas zu tun hat, also ob man das irgendwie vergleichen kann. Das wissen wir noch nicht. Und das ist ein Standardfehler, deswegen habe ich das da auch hingeschrieben. Ich habe gelernt aus vorherigen linearen Algebra-Durchläufen. Minimal bezieht sich nicht darauf, wie viele Vektoren wir haben, es bezieht sich darauf, dass man nichts mehr weglassen kann. Verstehen Sie den Unterschied? Oder so ein bisschen? Also ergibt es Sinn, dass ich so lange darüber spreche? Jetzt kommt das Ganze in die andere Richtung gedacht. Diesmal ist die Menge m, von der wir ausgehen, einfach nur irgendeine linear unabhängige Menge. Ansonsten wissen wir nichts. Könnte die leere Menge sein. Und jetzt möchte ich gerne quasi in die andere Richtung argumentieren. Also nicht, man kann nichts mehr weglassen, sondern man kann nichts mehr hinzufügen. Ich möchte also gerne sagen, dass diese Menge m maximal linear unabhängig heißt, wenn in dem Moment, wo ich noch irgendeinen Vektor auf der Welt mit dazu nehme, wir linear abhängig werden. Das heißt, sie ist in einem gewissen Sinne so groß wie möglich mit der Eigenschaft, linear unabhängig zu sein, aber die Größe bezieht sich wieder nicht auf die Anzahl der Vektoren, sondern darauf, dass man nichts mehr hinzufügen kann. Deswegen steht es da auch nochmal so. Und wieder die Frage, ergibt es Sinn? Und wir verwenden jetzt Wörter wie minimal und maximal, und Sie können das im Kopf übersetzen zu möglichst klein, möglichst groß, das ist total okay, aber bitte immer mitdenken, das heißt, man kann nichts mehr weglassen, beziehungsweise das heißt, man kann nichts mehr hinzufügen. Damit in Ihrem Kopf gar nicht erst so eine Brücke entsteht in Richtung Anzahl, weil das der Standardfehler ist, der über viele Jahre immer wieder Studis passiert ist. Mal gucken, vielleicht ist es bei Ihnen ja trotzdem so, dass manche das falsch machen, aber ich hoffe, dass wenn ich das jetzt so betone, dass dann bei möglichst vielen im Kopf direkt so eine Brücke entsteht, es geht um Weglassen oder Hinzufügen. Darauf beziehen sich die Wörter minimal und maximal. Und wenn Sie an das Lemma denken, das wir hatten, zu linearer Unabhängigkeit und Abhängigkeit, dann ergibt das vielleicht auch Sinn, oder? Wir können nochmal zusammen überlegen. Wenn wir eine linear unabhängige Menge haben, dann kann ich was weglassen und ich bleibe linear unabhängig. Aber beim Hinzufügen kriege ich vielleicht ein Problem. Und genauso bei linear abhängigen Mengen. Bei einer linear abhängigen Menge, wenn ich die vergrößere, bleibt sie linear abhängig, aber beim Weglassen verändert sich die Eigenschaft vielleicht. Und so ähnlich kann man das hier vielleicht auch denken. Bei einem erzeugenden System können Sie sich ja auch vorstellen, Sie haben jetzt halt Vektoren, mit denen man alles basteln kann. Wenn Sie was hinzunehmen, ist es uninteressant, dann können Sie immer noch alles basteln. Aber wenn Sie was weglassen, dann geht vielleicht irgendwann diese Eigenschaft verloren, weil Sie zu viel weggelassen haben. Und diese Denkweise mit dem Hinzunehmen und Weglassen, die ist wichtig, nicht nur hier, sondern ich betone die auch, weil wir in der Zukunft die noch ein, zweimal brauchen, bei neuen Begriffen, die dann kommen, wo eine Definition aus mehreren Teilen besteht und es kann schiefgehen, indem unterschiedliche Teile der Definition schiefgehen. Wenn wir an der Stelle sind, dann werde ich darauf verweisen. Das heißt, ich setze hier so ein kleines Lesezeichen und wenn dann der Moment da ist, dann werde ich sagen, wissen Sie noch, da haben wir schon über das Thema gesprochen. Beispiel. Diesmal sind wir in R Quadrat. Das heißt, wir gucken uns nur zwei Tupel an mit reellen Zahlen als Eintrag und die Menge, die ich mit Ihnen anschauen möchte, besteht aus den Vektoren 1, 0, 0, 2 und 1, 1. Haben wir alles so ähnlich schon mal gesehen. Aus diesen drei Vektoren kann ich jeden Vektor aus R Quadrat basteln. Oder? Zweifel, Einwände? Und die sind natürlich erlaubt. Wenn jetzt jemand sagt, hey, das sehe ich nicht, ich will nochmal, zeigen Sie mir nochmal, wie ich den Vektor minus 5, 0 basteln kann oder so. Ja?
Kann man 0, 3 basteln?
0,3 kann ich basteln, indem ich 0,2 nehme und mit 3 halbe multipliziere. Ich darf ja den Skalar 3 halbe verwenden. Ja. Danke. Noch mehr konkrete Vektoren? Soll ich noch mehr basteln? Ich glaube, Vektoren basteln sollte genau wie Matrixmultiplikation in der Öffentlichkeit vermieden werden, außer man ist in so einem Hörsaal. Aber ich mache das ja gerne. Jetzt behaupte ich, dass dieses Erzeugungssystem für R² nicht minimal ist, weil man nämlich noch was weglassen kann. Und ich habe hier ein Beispiel stehen, was man weglassen kann. Vielleicht haben Sie ja noch andere Ideen. Ich hätte jetzt einfach mal 0,2 weggelassen, weil 2 größer ist als 1 und weil das mit den Koeffizienten dann komplizierter ist und ich finde Vektoren, in denen nur 0 und 1 entstehen, irgendwie netter. Deswegen habe ich beschlossen, 0,2 wegzulassen. Sehen Sie, warum man jetzt mit diesen beiden Vektoren, die noch da sind, immer noch alles kriegt? Nee? Geben Sie mir einen Vektor, bei dem Sie nicht sehen, wie man den kriegt.
0,3.
Okay, dann nehme ich 1,1 minus 1,0. Da kommt 0,1 raus und das nehme ich dann mal dran. So kann ich das basteln. Super, ich würde toll, wenn Sie nachfragen. Ja, noch mehr Fragen. Ja.
Hätte man auch den Vektor 1,1, also das für 1-1 rauslassen können?
Gebe ich gleich ans Publikum. Moment, gebe ich gleich ans Publikum. Sie lesen meine Gedanken. Da war noch eine Frage.
Meine Frage ist, kann es sein, dass das minimale Erzeugungssystem nie größer ist, als die Dimension ist?
Ich weiß nicht, was Dimension ist. Noch nicht. Ich weiß, wenn ich hier jetzt gerade bei Ihnen im Hörsaal stehe, noch nicht, was Dimension bedeutet. Bald schon, denn da kommt ja bald eine Definition, dann wissen wir das alle. Aber jetzt gerade? Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin diese Predigt gehalten habe zum Thema Minimal und Maximal hat nichts mit der Anzahl zu tun. Wir haben das Wort Dimension noch nicht. Aber Sie scheinen zu ahnen, dass wir darauf hinarbeiten. Das finde ich gut. Frage ans Publikum. Hätten wir aus der ursprünglichen Menge den Vektor 1,1 weglassen können und wäre dann immer noch ein Erzeugungssystem rausgekommen? Dann nicken jetzt Menschen. Erklären Sie Ihr Nicken. Bauchgefühl, Intuition. Können Sie konkret Vektoren basteln? Ja.
Man kann den Vektor 1,1 für den Vektor 1,0
und 2 darstellen. Ah, ein Meta-Argument. Wenn ich einen der Vektoren aus der Menge mit anderen Vektoren aus der Menge darstellen kann, dann kann ich ihn auch weglassen, denn alles, was ich damit basteln kann, kann ich auch mit den anderen basteln. Oh, das gefällt mir sehr gut. Weitere Fragen? Zu diesem Beispiel, zu diesem kleinen? Kann ich denn jetzt noch mehr weglassen? Bleiben wir mal kurz bei meiner Auswahl, 1,0 und 1,1. Dann habe ich jetzt nur noch zwei Leute. Ich behaupte, dass das jetzt minimal ist, also dass ich nichts mehr weglassen kann. Und ich lasse jetzt mal 1,0 weg, dann bleibt nur noch 1,1 übrig. Und die Frage ist, können wir mit nur dem Vektor 1,1 alle Vektoren aus R² erzeugen? Da schütteln jetzt schon Leute den Kopf. Nö, ich würde auch sagen, nö, denn mir fallen sofort ganz viele Vektoren ein, die ich daraus nicht basteln kann. Sagen Sie mal einen.
2,3
zum Beispiel, genau, oder 0,1, der steht hier. Also das ist ganz blöd. Mit 1,1 kriegen wir nicht alles. Genauso andersrum. Ich könnte ja auch mal versuchen, den anderen Vektor wegzulassen. Dann bleibe ich bei 1,0 stehen. Und daraus kann ich auch wieder nicht alles basteln. Denn sobald in der zweiten Komponente nicht 0 steht, wie soll ich den Vektor dann kriegen? Ne? Also es funktioniert nicht. Gut. Und jetzt steht hier, es ist eine super Übungsaufgabe. Und ja, das meine ich so, es ist eine super Übungsaufgabe. Und ich werde in der schon 10-mal erwähnten Podcast-Folge genau darauf eingehen. Wir haben ja jetzt ja eine Beispielmenge gehabt mit zwei Vektoren. Wir haben gesehen, aus diesen zwei Vektoren kann ich alles in R² basteln, aber wenn ich einen davon weglasse, geht es nicht mehr. Jetzt wäre ja, also finde ich, eine natürliche nächste Frage, kann ich denn überhaupt jemals mit nur einem einzelnen Vektor alle Vektoren aus R² darstellen? Geht es überhaupt? Finde ich also ein Erzeugungssystem für R² über R, was nur aus einem einzelnen Vektor besteht? Geht das? Also ich wäre da skeptisch und in der Podcast-Folge, die ich erwähnt habe, werde ich Ihnen die Lösung erzählen. Aber die Podcast-Folge gibt es nicht heute und auch nicht morgen, sondern wahrscheinlich Montag oder Dienstag oder so. Das heißt, Sie haben jetzt ein bisschen Zeit, wenn Sie Lust haben, selber zu knobeln und zu gucken, ob Sie es zeigen können. Dann machen wir weiter in R3. In R3 nehme ich mir wieder eine Menge von Vektoren her. Diesmal habe ich nur zwei und ich behaupte, oh, ja.
Was ist jetzt das minimale?
Na, 1 zum Beispiel besteht aus den Vektoren 1,0 und 1,1. Es steht oben.
Das
steht das erzeugende System, da steht die Menge, ist dann aber minimal. Da steht es.
Okay, warum steht oben in dem Satz, es ist nicht minimal?
Weil sich das auf ein größeres erzeugendes System bezieht mit 3 Vektoren.
Ach, das ist auf das
obere. Genau, das obere ist nicht minimal, das mit den 3 Vektoren, denn da kann ich noch was weglassen.
Ah, okay.
Aber das nächste ist jetzt minimal und wir haben auch gezeigt, warum, man kann nämlich da nichts mehr weglassen. Und wenn Sie noch mehr Spaß haben wollen, dann gehen Sie die anderen Möglichkeiten, die wir besprochen haben, durch, denn wir haben ja hier geklärt, dass man auch andere Vektoren hätte weglassen können aus der ursprünglichen Menge mit 3 Vektoren. Und dann können Sie sich da nämlich selber überlegen, warum das dann jeweils ein minimales Erzeugungssystem ist. Also, bei den 3 Vektoren, die wir da haben, und Vorsicht, das ist nicht immer so, aber in diesem Beispiel mit diesen 3 Vektoren ist egal, was Sie weglassen. Nehmen Sie irgendeinen der 3 Vektoren, lassen Sie ihn weg und Sie kriegen ein minimales Erzeugungssystem. Aber das muss man zeigen. Bereit, dass wir zu R3 gehen? Nächstes Beispiel. Diesmal fange ich an mit einer Menge mit 2 Vektoren, von der ich behaupte, dass sie linearunabhängig ist. Und wieder Übungsaufgabe, selber gucken, selber üben, zu zeigen, dass etwas linearunabhängig ist. Und jetzt behaupte ich aber, dass diese Menge nicht maximal linear unabhängig ist, denn man kann sie noch vergrößern, man kann noch was dazunehmen und es bleibt linear unabhängig, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und da steht auch ein Beispiel, wie man das machen kann. Ich behaupte hier, dass wenn man den Vektor 001 noch mit dazu nimmt, dass dann die neue Menge, also die mit drei Vektoren, immer noch linear unabhängig ist über R. Das heißt, es war möglich, die Menge zu vergrößern, das heißt, sie war nicht maximal linear unabhängig. Ergibt das Sinn? Also davor hatten wir ein erzeugendes System, man konnte es noch verkleinern, also war es nicht minimal. Hier haben wir eine linear unabhängige Menge, man kann sie noch vergrößern, also war sie nicht maximal. Und jetzt haben wir diese neue Menge mit drei Vektoren, bei der wir ja erstmal zeigen müssen, dass das stimmt, was ich gesagt habe, nämlich, dass die linear unabhängig ist, also zeigen wir das. Und wir haben das heute schon ein paar Mal gesehen, lineare Unabhängigkeit zeigen wir, indem wir den Nullvektor als Linearkombination hinschreiben, also mache ich das. Der Nullvektor hier ist 0, 0, 0. Dann schreibe ich eine Linearkombination mit den drei Vektoren hin. Die Koeffizienten heißen Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3. Dann guckt man sich wieder an, wie man die Koeffizienten ausrechnet. Den ersten Koeffizienten rechne ich ja aus, indem ich bei allen drei Vektoren immer die erste Komponente nehme und dann mit dem richtigen Skalar multipliziere und dann addiere. Und so mache ich das für alle drei Einträge und kriege dann insgesamt drei Gleichungen. Hier habe ich Ihnen zuerst die Gleichung hingeschrieben für die erste Komponente, weil da schon so viel passiert. Wenn ich nämlich mit der ersten Komponente ausrechne, was da los ist, dann sehe ich da Lambda 1 mal 1 plus Lambda 2 mal 0 plus Lambda 3 mal 0 gleich 0. Und dann sehe ich ja sofort, dass Lambda 1 0 sein muss. Und das vereinfacht den Rest der Rechnung. Und am Ende sind einfach alle Lambdas 0. Naja, aber wenn alle Lambdas 0 sind, dann heißt es ja, dass die einzige Möglichkeit für den Nullvektor, wie ich den als Linearkombination schreiben kann, die triviale Linearkombination ist. Also ist die Menge, mit der ich da gearbeitet habe, linear unabhängig. Ja?
Kann man nicht theoretisch 0, 0, 0 immer hinzufügen?
Wie hinzufügen?
Also jetzt zum Beispiel zu der Menge n.
Was passiert mit einer Menge, wenn ich den Nullvektor hinzufüge? Kann die dann linear unabhängig sein? Da schütteln jetzt Menschen den Kopf. Bitte begründen Sie Ihr Kopfschütteln. Ich habe mindestens ein, zwei, da drüben auch. Sie dürfen anfangen.
Ja, weil wenn ich den Vektor 0, also den Nullvektor habe, dann kann ich da jede Zahl aus R als Lambda einsetzen und es bleibt mir trotzdem der Nullvektor.
Genau, das heißt, da habe ich eine nicht-triviale Linearkombination für den Nullvektor, zum Beispiel 1 mal 0, 0, 0. Genau. Ja, super. Vielen Dank. Sehr gute Nachfrage. Also Warnhinweis. Bei einem erzeugenden System kann ich den Nullvektor gerne mit reinwerfen. Das schadet nicht und es nützt auch nichts. Wenn ich lineare Unabhängigkeit haben möchte, dann sollte ich tunlichst vermeiden, den Nullvektor damit reinzuwerfen. Der zerstört die lineare Unabhängigkeit. Ja.
Wie komme ich auf den Vektor, den man noch hinzufügen kann? Also wie wäre ich jetzt auf 001 gekommen?
Oh, das ist eine hervorragende Frage. Ja.
Also ist
das
einfach das Probieren oder gibt es dann
Ich möchte, können wir ein Lesezeichen setzen? Ich möchte den Rest des Beispiels mit Ihnen angucken und dann möchte ich gegebenenfalls nochmal drauf zurückkommen. Das ist eine hervorragende Frage. So. Zuerst möchte ich jetzt darauf hinaus, dass man die Menge nicht noch weiter vergrößern kann und linear unabhängig bleibt. Das heißt, wir haben mit zweien angefangen, jetzt haben wir noch einen dritten gefunden, es blieb linear unabhängig und ich behaupte, da ist Feierabend. In dem Moment, wo ein vierter Vektor dazu kommt, war es das, dann sind wir nicht mehr linear unabhängig. Und das begründe ich jetzt. Das heißt also, diese neue Menge von Vektoren heißt jetzt L. Jetzt mache ich die Menge größer. Wie viel größer, sage ich gar nicht. Ich sage einfach nur, wir nehmen noch was dazu. Und jetzt nehme ich mir einen Vektor her, der eben nicht in der ursprünglichen Menge war und zeige, und das steht da unten, wie ich diesen neuen Vektor als Linearkombination von den alten, die schon da waren, schreiben kann. Das heißt, die neue Menge wird auf jeden Fall linear abhängig. Ich habe da auf einmal eine Kombinationsmöglichkeit innerhalb der Menge und kann daraus eine nicht-triviale Linearkombination für den Nullvektor basteln. Jetzt steht da unten, wären Sie drauf gekommen. Wenn Sie das testen möchten, dann ist die natürliche Hausaufgabe, zu vergessen, was Sie hier gerade gesehen haben und sich zu Hause nochmal hinzusetzen und zu gucken, ob Sie selber aus der Menge, die wir da hatten, jeden Vektor aus R hoch 3 basteln können. Also ob Sie sehen, was quasi die Rechenvorschrift ist, mit der man die Koeffizienten kriegt. Das ist eine wunderbare kleine Übungsaufgabe. Und wie Sie gesehen haben, brauchen wir das ganz oft. Wir brauchen ganz oft Gleichungssysteme und wie man da schnell Lösungen sieht. Wir brauchen ganz oft, dass wir Linearkombinationen hinschreiben und irgendwie schnell sehen, was da los ist. Das sind also Fähigkeiten, die man gar nicht genug üben kann. Hier unten steht nochmal, wie ich das umgeschrieben habe, damit man daraus eine Linearkombination für den Nullvektor bekommt. Das habe ich gerade schon mündlich angemerkt. Und das heißt, dass die neue Menge, die wir bekommen haben, indem wir noch was dazu nehmen, auf jeden Fall linear abhängig ist. Das heißt, die Menge mit den drei Vektoren, die wir zwischendurch hatten, die ist maximal linear unabhängig. Und die Leute, die jetzt schon gewisse Begriffe kennen, die wissen, warum 3 hier die magische Zahl ist. Ich weiß es auch, aber wir gemeinsam in der Vorlesung wissen es noch nicht alle. Und deswegen bitte ich darum, noch ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, bis dann die Wörter kommen, bis die Begriffe kommen und wir verstehen, warum die so wichtig sind. Okay, jetzt habe ich hier unten nochmal hingeschrieben, dass ich in der Podcast-Folge da mehr zu sage. Wozu möchte ich da jetzt mehr sagen? Also, ich hatte den Wunsch, zu Lemma 4.4 noch was zu machen. Das mache ich herzlich gerne. Beim Austauschen noch ein bisschen mehr und ich werde an den Stellen hier in dem Beispiel, wo man noch mehr sagen könnte, noch ein bisschen mehr sagen. Ihr Lesezeichen kommt gleich. Ich habe es nicht vergessen, ich finde es nach wie vor ganz toll. Aber ich habe mindestens eine Frage jetzt noch. Ja. Sag ich nicht. Nee, tüfteln Sie mal selber. Und in meiner Podcast-Folge erzähle ich was dazu. Versprochen. Aber jetzt noch nicht. Denn es macht echt viel Spaß, wenn man da selber rauskommt. Also Menschen wie mir jedenfalls. Ich finde toll, wenn ich bei so einer Rechnung irgend so einen Trick sehe. Das macht mich irgendwie glücklich. So. Nochmal. Formulieren Sie doch Ihre Frage nochmal. Vielleicht hat sie sich jetzt ja verändert mit dem Rest des Beispiels. Aber jetzt können wir auf jeden Fall gut drüber reden.
Also wie will ich denn auch den Vektor kommen, den man auch hinzufügen kann?
Genau, diesen dritten Vektor. Wir gehen mal zurück. Die Vektoren, die wir hatten, waren 1, 1, 0 und 0, 1, 1. Und dann habe ich Ihnen jetzt hier einen Vorschlag gemacht für einen Vektor, nämlich 0, 0, 1, den man ergänzen könnte, um vielleicht eine größere linearunabhängige Menge zu finden. Hat jemand eine Idee, wie man so einen Vektor finden kann? Ich möchte erstmal Sie hören, was Sie vielleicht denken, bevor ich selber was dazu sage. Ja.
Ja, der erste und der zweite Vektor, die haben eine 0 an dritter oder an erster Stelle stehen. Und es gibt sozusagen noch keinen Vektor, der an der 0 an zweiter Stelle stehen hat.
Nicht in der Menge, aber durch Kombination der beiden könnte ich so einen basteln. Also ja, ich verstehe, in welche Richtung Sie denken. Dann wäre jetzt die nächste Frage, was macht man mit der Info, dass man ja, indem man den ersten minus den zweiten rechnet, einen Vektor bekommt, wo eine 0 in der Mitte steht. Das heißt, wenn ich einfach nur irgendeinen Vektor hingeschrieben hätte mit einer 0 in der Mitte, dann hätte es sein können, dass man den schon als Kombination der anderen beiden schreiben kann und dass deswegen die neue Menge nicht linear unabhängig ist. Trotzdem ist die Denkrichtung gar nicht schlecht. Wer möchte anknüpfen, wer hat so eine ähnliche Idee vielleicht. Ja?
Ich hätte jetzt gesagt, dass man die Werte nicht verändern kann oder einen Teil nicht verändern kann oder automatisch einen anderen Teil mit zu verändern. Und dadurch braucht man auch irgendeine Stelle, die man unabhängig von den anderen ändern kann, um jeden Wert unterschiedlich unabhängig voneinander zu machen.
Ihre Antwort ist so interessant, weil die ein bisschen Einblick gibt, wie Sie denken. Sie denken nämlich in Wirklichkeit, glaube ich, in Linearkombinationen. Sie haben sich vorgestellt, wie man, was für Linearkombinationen man daraus bauen kann und welche Stellen sich wie verändern. Denn Sie haben ja schon gesagt, wenn bei dem einen Vektor, wenn da die eine Stelle sich ändert, dann die andere auch, denn ich muss den Vektor mit dem gleichen Skalar multiplizieren. Wenn ich jetzt noch mehr ändern will, muss ich den zweiten Vektor benutzen, aber auch da verändert sich dann immer nicht nur eine Stelle, sondern direkt zwei. Das heißt, der Schlüssel ist dann, genau so weiterzudenken. Vielen, vielen Dank, das waren super Hinweise. Wenn wir da jetzt weitergehen in die Richtung, dann landen wir doch bei der Frage, finden wir einen Vektor, den man nicht aus den beiden, die wir schon haben, basteln kann? Und das wäre immer mein erster Kandidat. Und wenn Sie geübt sind, deswegen sage ich Ihnen ja, Sie sollen das üben, denn dann sehen Sie sowas. Dann haben Sie sofort eine gute Idee, was Sie benutzen können und müssen halt nicht 5-mal ausprobieren. Also mache ich das. Ich gucke da drauf. Ich habe inzwischen so viel Erfahrung, dass ich dann, wenn die Vektoren okay sind, schnell was sehe. Und dann ist das mein erster Versuch. Und wenn ich Glück habe, funktioniert der auch direkt. Aber ich suche halt nicht irgendwas, sondern ich suche so ein bisschen gezielt und das geht ziemlich genau in die Richtung, die gerade erklärt wurde. Ich gucke, was kann ich aus den beiden Vektoren basteln und sehe dann, was kann ich nicht daraus basteln, weil ich an irgendeiner Stelle nicht die gewünschte Veränderung hinkriege mit der Linearkombination. Und dann ist das mein erster Vektor, mit dem ich es probiere. Für Fortgeschrittene kann man garantieren, dass der Vektor, den man so bekommt, immer einer ist, den man ergänzen kann, oder könnte noch was schief gehen. Ihre Fragen sind so toll. Ich muss das jetzt einmal sagen. Ich habe schon oft lineare Algebra gelesen und alle Jahrgänge haben irgendwas Besonderes. Und bei Ihnen habe ich am Anfang gedacht, dass bei Ihnen das Besondere so ähnlich ist wie bei dem Jahrgang davor, nämlich sowas Soziales, also irgendwie viel gemeinsam und wenig Ellenbogen und so. Das fand ich sehr angenehm. Aber nee, Ihre Besonderheit ist eine andere. Ihre Besonderheit ist, dass Sie die ganze Zeit so viele gute Fragen stellen. Also auch so ungewöhnliche, die ich in anderen Jahrgängen noch nicht hatte. Das ist total cool. Schauen wir weiter. Haben Sie zu dem Beispiel noch irgendwas anderes? Haben Sie noch Fragen dazu, Ergänzungen, irgendwelche Wünsche? Soll vielleicht noch was in die Podcast-Folge, die jetzt schon eine halbe Stunde lang ist? Ich kann auch zwei Teile machen, wenn Sie sich das wünschen. Was brauchen Sie noch? Ich sehe eine Frage, aber ich sehe noch nicht, dass Sie sie formulieren wollen. Was ist Ihre Frage? Sie gucken ein bisschen so. Keine Frage? Andere Fragen? Ja?
Hätte ich auch 1:0:0 statt 1:1.
Soll ich Ihnen das jetzt wirklich verraten? Macht es nicht viel mehr Spaß, es selber auszuprobieren? Doch, bestimmt. Probieren Sie aus, ob Sie mit der neuen Menge einen Test auf lineare Unabhängigkeit machen können, so wie wir das jetzt hier geübt haben. Schauen Sie, ob Sie die Rechnung hinkriegen. Suchen Sie sich eine Person, mit der Sie das besprechen können. Und wenn Sie feststecken, schreiben Sie mir. Ja, erstmal selber versuchen, denn das sind genau die Sachen, die Sie jetzt üben müssen. Noch mehr? Noch mehr, wir haben noch Zeit. Nächste Definition. Hier kommt der Begriff einer Basis. Hey, wir lernen das erste Wort aus der Überschrift des Kapitels. Eine K-Basis unseres Vektorraums V ist eine Menge, die gleichzeitig linear unabhängig ist über den Körper und den Vektorraum erzeugt. Das heißt also, um zu prüfen, ob etwas eine Basis ist, müssen Sie immer zwei Sachen prüfen. Erstens, ist es eine linear unabhängige Menge? Wenn nicht, haben Sie schon verloren. Wenn doch, dann gucken Sie weiter, ist es auch im erzeugenden System? Wenn nicht, haben Sie verloren. Wenn ja, super, Basis. Wir werden später Wege sehen, wie man darauf verzichten kann, eine der Eigenschaften zu zeigen, wenn man die andere schon hat und noch eine Zusatzinformation. Das kommt dann alles. Aber erstmal ist das unsere Definition einer Basis. Eine K-Basis für unseren Vektorraum V ist ein linear unabhängiges Erzeugungssystem über dem Körper. So ist es definiert. Und wir sehen hier, es können zwei Dinge schiefgehen. Es kann die erzeugende Eigenschaft schiefgehen oder es kann die lineare Unabhängigkeit schiefgehen. Und das ist so wichtig, dass ich es da nochmal so hingeschrieben habe. Denn wenn ich Ihnen Aufgaben dazu stelle, dann ist ja hilfreich für Sie, wenn Sie schon ein bisschen geübt haben, so zu denken, hier, das sind die beiden Dinge, die schiefgehen können und so kann ich eine Intuition entwickeln, ob da was schiefgeht. Mit der Zeit werden Sie das hoffentlich so ein bisschen für sich geübt und verinnerlicht haben und das ist sehr individuell bei verschiedenen Studis, wie das läuft. Aber ich hoffe, dass Sie so eine Art Intuition entwickeln werden, wenn Sie eine Menge sehen, geht da was schief? Kann das ein Erzeugungssystem sein oder ist da von vornherein irgendwas komisch dran? Kann das linear unabhängig sein oder ist da von vornherein irgendwas komisch dran? Denn dann geht es schneller, wenn es um die Frage geht, ob irgendwas eine Basis ist. Hier kommt sofort ein Beispiel. In dem Beispiel vorher haben wir eine Menge gesehen mit drei Vektoren. Das war diese Menge, die ich ergänzt hatte um 0,0,1 und die dann maximal linear unabhängig war. Darum ging es in dem Beispiel vorher. Und jetzt behaupte ich, dass das in Wirklichkeit schon eine Basis war für R hoch 3 über R. Also ein linear unabhängiges Erzeugungssystem. Warum? Naja, linear unabhängig haben wir gezeigt. Und warum ist das ein Erzeugungssystem? Gucken wir dann nochmal nach oben. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe doch einen beliebigen Vektor als Linearkombination mit diesen drei Leuten beschrieben. Das heißt, ich habe da oben gezeigt, dass man jeden Vektor aus R hoch 3 mit diesen drei Vektoren darstellen kann. Also bilden die drei Vektoren ein Erzeugungssystem. Das habe ich quasi nebenbei miterledigt. Das war das Argument für die maximale lineare Unabhängigkeit. Und so wird es jetzt öfter mal sein, dass wir quasi so Eigenschaften von Mengen so aus verschiedenen Richtungen angucken und dann ist die eine Eigenschaft so und in Wirklichkeit folgt aber dann die nächste daraus und wenn man dann so drauf guckt, dann folgt die andere und so läuft das dann. Nächstes Beispiel. Matrizen. 2×2 Matrizen über R. Da schnappe ich mir jetzt zwei Matrizen und behaupte, dass die eine linear unabhängige Menge bilden, nämlich die Matrizen 1:0:0:0 und 0:1:0:0. So, wieder, wenn Sie das nicht sehen, selber gucken, kann ich selber zeigen, dass die eine linearunabhängige Menge bilden. Wenn sie irgendwo feststecken, sich festrechnen oder nicht sicher sind, ob sie schon fertig sind, dann fragen sie gerne nach. Wir üben das ja gerade. Und ich sage jetzt, ja gut, diese Menge mit diesen zwei Matrizen ist linearunabhängig, aber leider ist es keine Basis. Denn die andere Eigenschaft, die wir noch brauchen, die erzeugende Eigenschaft, haben wir nicht. Und das kann man auch ganz leicht sehen. Alle Matrizen, die ich daraus basteln kann, haben unten in der zweiten Zeile Nullen stehen. Ich kann niemals durch Linearkombinationen da irgendwie was hinbasteln, was nicht Null ist. Wenn ich also so eine Matrix darstellen will wie 0, 0, 2, 2, habe ich leider verloren, kriege ich leider nicht hin. Ich muss also noch Matrizen ergänzen, damit das Ganze ein erzeugendes System wird. Aber Vorsicht! Klar kann ich jetzt einfach Matrizen dazu nehmen und kriege ein erzeugendes System, aber ich muss dann ja aufpassen, dass die lineare Unabhängigkeit nicht kaputt geht. So, also muss ich vorsichtig sein und das habe ich hier gemacht. Ich habe einen Vorschlag hingeschrieben, bei dem, wie ich hoffe, einfach zu sehen ist, dass die neue Menge, die rauskommt mit den vier Matrizen, immer noch linear unabhängig ist. Und daraus kann ich aber jetzt alles basteln. Und was man vielleicht auch sieht, ist, dass ich jetzt in meinen Beispielen mich bemühe, Vektoren zu wählen, bei denen die Einträge so sind, dass man da Sachen schnell sieht. Sie haben jetzt vielleicht auch schon gesehen, dass manche Vektoren zum Basteln von Linearkombinationen praktischer sind als andere, weil man schnell raten kann, was die richtigen Koeffizienten sind. Auch das wird später noch eine Rolle spielen. Aus dem gleichen Grund sind nämlich manche Basen irgendwie praktischer und handlicher und freundlicher und rechenumgänglicher als andere. Es gibt tolle Basen und es gibt schreckliche Basen. Und eins unserer Ziele später wird sein, in Situationen, in denen die Basis, mit der wir arbeiten, wirklich wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die schön ist. Und wenn uns da was nicht dran gefällt, dann wollen wir da irgendwas austauschen und wir wollen sicherstellen, dass das geht und dass nichts kaputt geht und so. Ne? Ein Teil der Theorie, die wir jetzt entwickeln, ist genau dafür, dass wir später immer mit schönen Basen arbeiten können, wo man schnell Dinge sieht, aber wir müssen halt klären, wie das geht. Ja.
Das erzeugende System bei der Basis muss aber nicht minimal sein, oder?
Kommt gleich. Habe ich schon erwähnt, dass Sie immer so gute Fragen stellen? Okay, das war jetzt ein Beispiel für eine Basis für einen Vektorraum, der aus Matrizen besteht. Und ich behaupte, dass wir da eine Basis mit vier Elementen finden, vier Matrizen. Und man kann die ganzen Koeffizienten sofort erraten. Hier kommt der Satz, der uns hier jetzt diese ganzen verschiedenen Begriffe, die wir gerade gesehen haben, verknüpft. Satz 4.8. Unsere Voraussetzungen sind wie immer. Und B ist jetzt eine Teilmenge von V, also irgendeine Menge von Vektoren. Und ich behaupte in diesem Satz, Satz 4.8, dass insgesamt vier Eigenschaften alle gleichwertig sind. Und das ist super. Das heißt, Sie können dann später, wenn Sie eine der Eigenschaften haben, alle anderen daraus ableiten und dann beim Rechnen das verwenden, was für Sie gerade besonders praktisch ist. Eigenschaft A, die Menge B ist eine K-Basis für V. Sprich, sie ist linear unabhängig und ein erzeugendes System für den Vektorraum. Das heißt, man kann jeden Vektor damit darstellen. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, warum Lemma 4.4 so toll ist. Denn die Eigenschaft, eine Basis zu sein, zusammen mit Lemma 4.4 sagt, dass man dann jeden Vektor aus dem Vektorraum mit Hilfe dieser Basis, die man da hat, nur auf genau eine Weise darstellen kann. Wir werden das später ständig feiern. Eigenschaft B. Die Menge ist ein minimales Erzeugungssystem. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Eine Basis zu sein, ist gleichwertig damit, ein minimales Erzeugungssystem zu sein. Das heißt, man kann die Eigenschaft linearer Unabhängigkeit durch die Minimalität im Erzeugungssystem ersetzen. Und das Gleiche funktioniert auch andersrum. Ich kann die erzeugenden Eigenschaft ersetzen dadurch, dass die Menge maximal linear unabhängig ist. Und in dem Beispiel vorhin haben wir auch schon so ein bisschen gesehen, wie das funktioniert, also wie die Begriffe zusammenhängen. Naja, und dann kommt die letzte Eigenschaft, nämlich, dass man bis auf die Reihenfolge der Vektoren in der Linearkombination jeden Vektor aus V auf genau eine Weise mit der Menge B darstellen kann. Das ist sozusagen eine teilweise Umkehrung von Lemma 4.4. In Lemma 4.4 steht, wenn ich linear unabhängig bin, dann kann man alles in meinem Erzeugnis nur auf genau eine Weise darstellen. Hier steht jetzt umgekehrt, wenn für Vektoren das nur auf eine Weise geht, dann ist die Menge, mit der wir angefangen haben, linear unabhängig. Und da wir hier über den ganzen Vektorraum reden, müssen wir vorher den ganzen Vektorraum erzeugt haben. Also hatten wir in Wirklichkeit eine Basis. Das ist hier quasi die Idee und das ist hilfreich für Sie. Ich sage das unter anderem deshalb, weil ein Teil des Satzes eine Übungsaufgabe sein wird. Wir haben da insgesamt vier Sachen zu zeigen. Ich gucke mal gerade, in welcher Reihenfolge ich die mache. Wir machen einen Teil zusammen natürlich und ich gebe Ihnen auch noch ein paar Tipps. Wir werden zeigen, aus A folgt B, aus B folgt C. Und dann gibt es noch die Richtung, und das wird eine Übung für Sie sein, aus C folgt D und aus D folgt A. Und ich habe Ihnen gerade schon ein paar Tipps gegeben. Ja, erstmal muss ich fischen, oder?
Ja.
Auf jeden Fall. Und ich brauche Tee. Ja, und wir haben noch so viel Zeit, dass wir eine Beweisrichtung auf jeden Fall schaffen. Welche Tafel möchte ich? Ich würde sagen, die. Wir fangen erstmal an, ganz gemütlich, und gucken, wie weit wir kommen. Aber ich denke, aus A und B, das sollten wir hinkriegen. Fertig, binäre Unabhängigkeit kaputt, schade. Das ist die Idee. Ja. Haben Sie eben schon gesehen. Das, diese Beispiele davor, die hatten schon ganz viele von den Ideen drin, die wir jetzt in diesem Beweis haben. Das war so ein bisschen der Witz, aber ich glaube, dass wir das im Nachhinein haben. Fangen wir also an mit einem Vektor aus B ohne A. Den nenne ich mal klein b. Naja, da... Oh, ha, ja, ich mache einfach... Oh, ich mache was anderes. B liegt in B, das heißt, wir können den... Das haben wir vorhin schon so ähnlich besprochen. Wenn ein Vektor in einer Menge liegt und ich den als Linearnetz umschreiben will, dann schreibe ich den einfach als einziges Körpers mal das selber. Dann ist B gleich 1 des Körpers mal B eine K-Linearkombination in B, denn der Vektor liegt ja in B, für den Vektor B. Aber es gibt auch noch eine andere, denn der Vektor B kann ja auch als Linearkombination in A geschrieben werden, das steht hier. Und dann sehen wir gleich, dass das nicht funktioniert. Ah, ja, das ist ein schöner Vektor, den Fällen. Gleichzeitig ist B im Erzeugnis, das ist ein Vektor aus V, das ist das Erzeugnis von A. Also existieren, ich schreibe es mal hin, also existiert eine K-Linearkombination in A. Das ist ein Widerspruch zu Lemma 4.4. Warum? Naja, weil doch in Lemma 4.4 steht, in einer linearunabhängigen Menge kann ich jeden Vektor nur einmal darstellen. Auf genau eine Weise. Aber hier kann man es offensichtlich auf zwei Arten machen. Nämlich einmal so, einmal B und einmal irgendwie anders, indem man Vektoren aus A benutzt. Da kann B nicht dabei sein. Das heißt, diese Linearkombinationen sind verschieden und es geht nicht. Weil die Menge linearunabhängig ist. Und hier benutzen wir, dass G eine Basis ist und dass G deswegen linearunabhängig ist. Das schreibe ich dazu. B ist linearunabhängig. Ha, sehr schön. Das ist eine, wie ich finde, irgendwie nette Anwendung von Lemma 4.4, bei der man gar nicht viel schreiben muss. Das war schon der Widerspruch. Der Widerspruch zeigt, dass die Annahme da oben falsch ist. Das heißt, B war doch Minimalsatz. Guck mal, oh ja, wir schaffen vielleicht sogar, das ist nämlich auch nicht lang, aus B folgt C. Haben Sie erstmal Fragen zu dem ersten Teil? Ist das eine Frage?
Ja. Sie haben geschrieben, was erklärt, warum man B gleich 1 Körper in B
findet. Macht. Immer dann, wenn ein Vektor, den ich darstellen möchte, als Linearkombination in einer Menge, selber in der Menge drin liegt, dann kann ich die Linearkombination 1 mal den Vektor hinschreiben. Das geht immer. Egal, was für eine Menge von Vektoren Sie haben, die Vektoren selber kann man immer als Linearkombination schreiben, langweilig in der Form 1 des Körpers mal der Vektor. Und die Frage ist immer, ob es die einzige Möglichkeit ist oder auch noch andere Möglichkeiten gibt. In dem zweiten Fall, wo es noch andere Möglichkeiten gibt, ist dann automatisch die Menge nicht mehr linearunabhängig, weil man diese verschiedenen Möglichkeiten hat. Ja, gute Frage, danke. Noch mehr, bevor wir aus B von C machen? Das sieht ein bisschen komisch aus, weil wir da jetzt aus der minimalen irgendwas eine maximale irgendwas folgern. Wir fangen jetzt also mit einem minimalen Fahrzeugsystem an. Und dann wollen wir erstens zeigen, dass es linearunabhängig ist und zweitens, dass man es nicht noch vergrößern kann. Und linearunabhängig bleibt. 2 als B. Ein minimales K-Erzeugungssystem. V, was wir zeigen wollen, hatte ich gerade gesagt. Und dann mache ich erstmal lineare Unabhängigkeit. Also wieder per Widerspruch, angenommen B sei linear abhängig. Angenommen B sei linear abhängig über K. Das würde ja bedeuten, dass man irgendwie nicht-trivialen, paarweise verschiedenen Vektoren den Nullvektor darstellen kann mit Vektoren aus B. Dann kann ich das dabei machen. Sein M aus N. Jetzt brauche ich Vektoren aus B, die paarweise verschieden sind. Blablabla. Also B1 aus Bn aus B. Paarweise verschieden. Und sollen jetzt nicht alle 0 sein, damit ich hier nicht triviale Linearkombination geschrieben habe. Also nicht alle 0k und so, dass ich den Nullvektor, den Nullvektor schreiben kann als Linearkombination mit diesem ganzen Zeug. Dann steht das auf der anderen Seite und wird dargestellt als der Rest der Linearkombination. Und dann multipliziere ich mit minus lambda j hoch minus 1, um eine Darstellung für bj mit den anderen Leuten zu kriegen. Also schreibe ich das so hin. Mal gucken, ob ich es mal richtig mache. Vj ist einmal vj, was das gleiche ist wie minus lambda j hoch minus 1 mal lambda j mal vj. Das stand jetzt quasi auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht der Rest der Linearkombination, den schreibe ich hin. I läuft von 1 bis j minus 1. Vorfaktor. Minus lambda j minus 1 mal, große Klammer auf, Rest der Linearkombination. Und die Vektoren heißen b und nicht v. Das ist alles richtig. Die Vektoren heißen b. So. Das ist doch offensichtlich eine Linearkombination, wo man nicht alle von den b's gebraucht hat, oder? Da haben wir doch nur bis bj minus 1 und dann wieder bj plus 1, was wir brauchen. Und das geht doch nicht. Das war doch vorher ein minimales Erzeugungssystem. Da kann es doch nicht sein, dass ich dann plötzlich nur weniger Elemente brauche und dass ich einen der Vektoren da drin daraus darstellen kann. Das ist ein Widerspruch. Widerspruch zu minimales Erzeugungssystem. Da konnte ich jetzt offensichtlich VJ weglassen. Alles, was ich mit VJ machen kann, kann ich mit den anderen machen. Ach, der heißt auch nicht VJ, der heißt EJ. Ich bin heute irgendwie blöd mit meiner Zeit. Die hießen doch B, genau. Ich habe den Vektor bj auf die linke Seite gebracht. Mal gucken, lambda ist aber richtig, j ist auch richtig, Klammer ist richtig, hier heißen die alle b's und hier stehen auch b's. Jetzt habe ich also gezeigt, dass b linear unabhängig ist, denn der Widerspruch kam daher, dass ich angenommen habe, die Seite mehr abhängig. Unabhängige Menge ist. Der nächste Schritt, der jetzt noch fehlt, ist zu zeigen, dass es maximal eine Menge ist. Ja.
Bei der ersten Zeile bj ist gleich.
Ja.
Da steht jetzt minus lambda bj hoch minus 1 mal.
Minus lambda, danke.
Dann
das ist das minus lambda vom auf die andere Seite bringen und dann ist das richtig und das kommt von der rechten Seite hin. Genau, sonst wäre es minus bj gewesen. War das auch? Ja, super. Danke. Ich finde toll, dass du da aufpassen. Und wir hören ja auf, denn die Zeit ist gleich um. Die Zeit ist jetzt um. Also, wir haben gezeigt, dass A folgt B. Wir haben gezeigt, aus B folgt C beinahe. Da fehlt noch die Maximalität bei der Linienunabhängigkeit. Das machen wir nächstes Mal. Das heißt, ich schreibe einen Teil an und sammle sie am Dienstag genau da ein, an der Stelle im Kreis. Viel Spaß, ich bin leider nicht dabei, ich bin auf Dienstreise. Viel Spaß beim Weihnachtspädagogium, falls Sie hingehen. Viel Spaß bei der FSR-Feier. Singen Sie Karaoke für mich mit, spielen Sie für mich mit. Viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche.